Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Noch immer versetzt die islamistische Terrorgruppe Islamischer Staat die Menschen in Syrien und im Irak in Angst und Schrecken. Abgesehen von gigantischen Flüchtlingsströmen in diesen Ländern bewirken die Gräueltaten der Extremisten vor allem eines. Sie schüren das Misstrauen gegen die Religion Islam insgesamt und sie erschweren den Dialog. Um diesen Dialog müht sich seit 1978 die von der Deutschen Bischofskonferenz gegründete Fachstelle CIBEDO. Das steht für Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle. Über Chancen und Grenzen des christlich-islamischen Dialogs wollen wir heute sprechen mit dem Leiter dieser Stelle, Dr. Timo Aytac Güzel-Mansur, der uns gleich telefonisch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Dr. Güzel-Mansur.
Grüß Gott nach München.
Herr Güzel-Mansur, bevor wir über Ihre Arbeit sprechen, einige Bemerkungen zu Ihnen persönlich. Sie stammen aus der Türkei. Sie sind 1977 in der Südosttürkei geboren. Ihre Eltern sind Aleviten und im Alter von etwa 20 Jahren begannen Sie sich jedoch für das Christentum zu interessieren. Wie kam denn das?
Ich hatte damals durch einen Freund Kontakt zu Christen gehabt, die in der Stadt eben seit jeher lebten. Und mit diesem Freund, dann bin ich hingegangen und wir sprachen über Religion und vieles, was eben Kulturelles auch ist. Mein Wissen über das Christentum war damals geprägt vom islamischen Religionsunterricht. Und so haben wir zum Beispiel immer wieder über Themen gesprochen, was Trinität oder was die Gültigkeit der Bibel angeht. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Wissen über das Christentum sehr gering ist. Und ich habe mich dann interessiert, die Bibel zu lesen. Durch diese Begegnung und Lektüre in der Bibel habe ich mich für das Christentum interessiert, das letztendlich zur Taufe geführt hat.
Das war dann später, aber wie hat denn anfangs Ihre Familie darauf reagiert, auf Ihr Interesse und dann letztlich auf die Konversion?
Als ich meinen Eltern damals erzählt habe, dass ich Christen zu Freunden habe, sie haben nicht sonderlich negativ reagiert. Sie haben das einfach nur zur Kenntnis genommen. Und auch meine christlichen Freunde waren bei uns zu Hause zu Gast. Das war überhaupt kein Problem. Aber als ich meine Eltern von meinem Entschluss berichtet habe, dass ich mich taufen lassen möchte, war die Reaktion nicht so freundlich. Mein Vater hatte ganz klar gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bleibe ich zu Hause oder wenn ich mich taufen lasse, dann müsste ich von zu Hause weggehen. Und ich habe mich für das Zweite entschieden und bin damals von zu Hause weggegangen. Und ja, es kam ein Bruch mit der Familie.
Und wie ging es dann weiter mit Ihrem Lebensweg?
Ich bin damals von Antakya, das ist meine Heimat im Osten der Türkei, im Südosten der Türkei, nach Mardin gegangen. Das ist im Osten der Türkei. Dort hat ein befreundeter Priester gelebt, hat mich bei sich aufgenommen, hat auch meinen Taufunterricht fortgeführt. Und letztendlich wurde ich am 6. Januar 1997 auf den Namen Timotheus getauft. Und kurz danach bin ich auch zum Militär gegangen, für 18 Monate. Bevor ich aber zum Militärdienst in der Türkei gegangen bin, gab es eine Versöhnung mit der Familie. Ich durfte dann auch nach Hause gehen und habe dort auch mit meinen Eltern sprechen können. Wir haben uns dann versöhnt und letztendlich durch den Bruch 18 Monate Militärdienst war eine gute Zeit, dass sowohl meine Eltern als auch ich darüber nachdenken konnten, was jetzt es bedeutet, Christ zu sein oder eben, dass der Sohn jetzt nicht mehr dem eigenen Glaubensgemeinschaft angehört. Das war eine Zeit, die lang war, aber doch für in der jetzt damaligen Situation heilsam war.
Sprechen wir jetzt über Ihre Arbeit bei der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle. Was sind da konkret Ihre Aufgaben?
CIVEDO ist ja die christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle als Fachstelle der Bischofskonferenz für alle Fragen bezüglich Islam bzw. christlich-muslimische Begegnung in Deutschland. Zu unseren Aufgaben gehören Tagungen oder Konferenzen zu organisieren, Studientage mit und ohne Muslime zu verschiedenen Themen, aber auch eine Präsenzbibliothek mit ca. 12.000 Büchern mittlerweile, mit einem Archiv, das für jeden Mann und jede Frau zugänglich ist, die sich für Themen des christlich-islamischen Dialogs interessieren. Außerdem haben wir eine Zeitschrift mit dem Namen CIVEDO Beiträge, die wir viermal im Jahr publizieren, eben zum Thema christlich-islamischer Dialog, und auch eine Buchreihe, die wir beim Pusset Verlag veröffentlichen. Das sind die regelmäßigen Aufgaben. Wir haben auch Referententätigkeit, das heißt, wenn Gemeinden bei uns anfragen zu bestimmten Fragen, stehen wir als Referenten zur Verfügung, wenn zum Beispiel Probleme mit Moscheebau in Stadtteilen gibt, wo Christen und Muslime zusammenwohnen, oder wenn Fragen zum christlich-islamischen Ehe, christlich-muslimischen Ehe gibt. Da sind wir auch Ansprechpartner für Paare, aber auch für Pfarrer, für Bischöfe, eben für jeden eigentlich, der sich für diese Fragen interessiert. Da versuchen wir, Hilfe zu bieten, soweit wir können. Wir sind dafür Ansprechpartner.
Und wie gestaltet sich Dialog jetzt konkret in Ihrer Arbeit? Wer sind da zum Beispiel Ihre Ansprechpartner von muslimischer Seite?
Unsere Ansprechpartner sind alle Muslime sozusagen, die sich für den Dialog auch interessieren. Wir haben in Deutschland leider nicht die entsprechende Gemeindebildung, zum Beispiel wie der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche. Die muslimischen Organisationen sind eher noch nach Herkunftsländern orientiert organisiert. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die größte islamische Gemeinde oder Gemeinschaft in Deutschland, DİTİB, das ist die Türkisch-Islamische Union Anstalt für Religion. Der Name sagt schon mal, es ist türkisch orientiert. Es gibt noch Zentralrat der Muslime, das eher arabisch konnotiert ist, wo auch Bosnier organisiert sind, oder Verband der islamischen Kulturzentren, eher ein mystisch orientierter Verband, aber hauptsächlich türkisch geprägt, oder eben Islamrat, wo die islamische Gemeinschaft miligurisch organisiert ist. Also ein bunter muslimischer Gesprächspartnerangebot, aber keine einheitliche wie die Kirchen. Und wir versuchen mit all diesen Verbänden, soweit es geht, soweit wir auch inhaltlich miteinander etwas zu besprechen haben, Dialog zu führen, aber auch mit Muslimen, die akademisch tätig sind. Wir haben in Deutschland seit einigen Jahren islamisch-theologische Zentren, die gegründet wurden, und auch mit diesen Akteuren versuchen wir ein Gespräch zu führen.
Also durchaus eine heterogene Szene. Man macht ja oft den Fehler, dass man immer pauschalisierend von dem Islam spricht. Gibt es denn Gruppierungen, mit denen der Dialog einfacher ist als mit anderen?
Unterschiedlich. Der Dialog gelingt zum Beispiel in Gemeinden, an Orten, wo man langjährig miteinander zusammenlebt, ja, und wo man sich zum Beispiel gut kennt. Da funktioniert der Dialog sehr gut. Der Dialog ist schwierig mit Menschen, aber auch mit Organisationen, die behaupten, praktisch alle Bereiche des Lebens bestimmen zu wollen, beziehungsweise die den Gesprächspartner nicht als gleichwertig und seine Religiosität auch nicht gleich ansehen. Also sprich Salafismus, das Stichwort ist in allen Medien zu hören, mit diesen Organisationen, mit diesen muslimisch geprägten Menschen haben wir zum Beispiel konkret keinen Dialog, weil sie eben uns auch nicht gleichwertig ansehen und weil sie auch kein Interesse an einem echten Dialog haben. Das wäre jetzt ein konkreter Beispiel, wo wir keinen Dialog auch führen.
Ja, Sie sprechen es an, die Salafisten-Szene, kein Dialog sei da möglich. Aber gerade diese Gruppen verzeichnen ja einen rasanten Zulauf in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu erklären?
Ja, dafür, glaube ich, gibt es keine einfache Erklärung, sondern man kann vielleicht ein paar Indizien finden. Zum Beispiel, es gibt einige Migranten in Deutschland, muslimische Glaubens, die die Erfahrung von Ausgrenzung oder Benachteiligung durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft machen. Es gibt Schüler, muslimische Schüler, die in der Schule schlechte Noten bekommen und aus welchen Gründen auch immer. Oder es gibt Menschen, die in einer Identitätskrise sind, was ihre kulturelle oder religiöse Beheimatung angeht. Es gibt labile Persönlichkeiten und ich denke, dass aus diesem Komplex erklärt sich die Interesse für die Salafisten-Szene. Die Salafisten bieten ja einfache Welt, aber auch religiöse Erklärungen. Wenn jemand in eine Sinnkrise ist, in eine Identitätskrise ist, Religion ist immer ein guter Hafen sozusagen, dass man seinen Anker hinwirft. Und aus diesem Sammelsurium sozusagen entsteht die Interesse für die Salafisten-Szene und erklärt auch, warum sie auch Zulauf bekommen, würde ich jetzt erstmal als Indiz sehen.
Und wie sieht es mit Gegenmaßnahmen aus? Was kann man tun, um das zu verhindern, dass junge Menschen in diese Salafisten-Szene geraten? Kann man da überhaupt etwas tun?
Zunächst, glaube ich, sind die Sicherheitskräfte gefragt, weil wir reden ja nicht nur von einem Gedankengut, das irgendwo nur in den Köpfen ist, sondern wir sehen, dass die Salafisten auch zu Gewalt neigen, auch wenn die Experten da von verschiedenen Kategorien von Salafisten sprechen, von gewaltbereiten, dschihadistischen etc. Da sind erstmal die Sicherheitskräfte gefragt. Es sind aber auch die Moscheegemeinden gefragt, es sind Programme gefragt, die es verhindern, dass es so weit kommt und dass Menschen zu Gewalt neigen. Und da gibt es Programme vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es gibt auch Vereine, die sich gezielt gegen Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen sich engagieren und dort auch Erfahrungen machen.
Sie selbst haben mal einen Selbstreinigungsprozess gefordert. Moderate Muslime müssten selbst für eine Ausgrenzung der Radikalen sorgen. Gibt es hierfür eigentlich Ansätze in Deutschland?
Ich denke schon. Ich würde sagen, vor 20 Jahren, jetzt ein bisschen zurückblicken, gab es ja auch, was wir heute unter salafistische Prediger sehen, Menschen, die auch in ganz normalen, alltäglichen Moscheegemeinden aufgetreten sind und dort auch Predigten gehalten haben. Das ist mittlerweile nicht mehr so leicht, sondern die Moscheegemeinden schauen selbst jetzt und verstärkt, wer kommt überhaupt zu uns, wer möchte bei uns predigen, wer predigt was, und da wird mehr darauf geachtet. Und diese salafistische Hetzer, diese Prediger finden nicht mehr so leicht einen Zugang in den großen Moscheeverbänden, sondern sie suchen sich dann ihre eigene oder kleinere oder eben in privaten Wohnungen, dass sie ihre Predigten verbreiten. Ich denke, das ist hier ein Prozess eingetreten, dass die Muslime selbst sich eben auch schützen gegen solche selbsternannte Theologen, selbsternannte Imame, die alles besser wissen und auch in der Gemeinde oder in den islamischen, muslimischen Gemeinden auch zu Spaltungen sorgen und auch zu Auseinandersetzungen.
Ja, Sie sprechen die wichtige Person der Imame an, denn diese üben ja den großen Einfluss aus auf die Gläubigen. Wie sieht es denn da mit der Ausbildung der Imame aus? Wird das eigentlich kontrolliert vom Staat bzw. von den Moscheeverbänden?
Also wir haben in Deutschland seit ein paar Jahren Zentren für islamische Theologie, wo zunächst einmal islamische Theologen bzw. islamische Religionslehrer ausgebildet werden. Und da wir nicht eine etablierte Imam-Ausbildung in Deutschland haben, kommen ja meistens die Imame aus den Heimatländern. Ich habe vorher DİTİB erwähnt, die aus der Türkei praktisch stammt. Das ist die Auslandsorganisation der türkischen Religionsbehörde, Diyanet. Und die Türkei entsendet nach Deutschland Imame für eine bestimmte Zeit, die hier ihren Dienst ausüben und zurück in die Türkei gehen. Diese Imame sind zum Teil in der Türkei an staatlichen Universitäten ausgebildet in islamischer Theologie und tun ihren Dienst. Wir haben aber auch keinen einheitlichen, jetzt im Allgemeinen keinen einheitlich definierten Imam-Ausbildung, was das alles überhaupt beinhaltet. Imam ist zunächst jemand, der in religiösen Dingen Bescheid weiß und das Gebet in der Moschee vorbietet. Das ist seine Aufgabe. In Deutschland ist die Sache etwas komplizierter, weil wir hier auch ein ganz differenziertes Arbeitsfeld haben, wo der Imam verschiedene Aufgaben zum täglichen Gebet dazu bekommt. Er ist auch als Sozialarbeiter gefragt, aber auch als Seelsorger in verschiedenen Bereichen. Und da haben wir noch keine einheitliche Imam-Ausbildung. Aber ich denke, dass in den nächsten Jahren auch das sich ändern wird und wir auch in Deutschland ausgebildete islamische Theologen haben werden, die auch in Gemeinden als Imame zur Verfügung stehen werden.
Nun fordern viele islamische Gruppierungen Erleichterungen, zum Beispiel beim Moscheebau. Sie fordern das Recht auf Religionsunterricht an öffentlichen Schulen oder das auf Seelsorge in Krankenhäusern oder Strafanstalten. Würde das aus Ihrer Sicht die Integration der Muslime erhöhen oder leistet es einer Islamisierung unserer Gesellschaft Vorschub, wie manche islamkritische Bewegungen meinen?
Ich denke, es geht ja zunächst einmal um von der Verfassung garantierte Rechte, die hier in Anspruch genommen werden. Ob das einigen Gruppen in Deutschland passt oder nicht, das sind Rechte, die nicht nur aus Gefälligkeiten gegeben werden, sondern man hat eben Anspruch darauf, wie Religionsfreiheit. Und in diesem Rahmen werden diese Rechte gefordert. Sicherlich sind da zum Beispiel beim Moscheebau auch Bauvorschriften der einzelnen Städten gefragt. Und ein Moscheebau muss sicherlich sich auch danach richten. Ich würde diese Anforderungen in diesem Rahmen sehen. Und sicherlich, wer Moscheen in Deutschland baut zum Beispiel, hat es vor, langfristig hier zu leben und auch sich in diesem Land heimisch zu fühlen. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Daher würde ich schon sagen, dass wenn diese Rechte natürlich mit den nötigen Anforderungen vergeben werden, und die Muslime das in Anspruch nehmen, dass es zu einer langfristigen Entspannung auch in der Gesellschaft führen wird. Und ich sehe das nicht als Islamisierung von Lebensbereichen, sondern eben wir leben in einem pluralen Rechtsstaat und das soll auch möglich sein.
Herr Dr. Güzel-Mansur, sprechen wir im nächsten Teil unseres Gespräches über den christlich-islamischen Dialog auf internationaler Ebene. Und da schauen wir zunächst in Ihr Heimatland, in die Türkei. Präsident Erdogan versucht dort gewissermaßen Islam und Moderne zu verbinden. Es fällt auf, dass Religion wieder eine größere Rolle im Land spielt. Wie sehen Sie generell die Entwicklung in Ihrem Heimatland in den vergangenen Jahren?
Ja, es lohnt sich immer, auf die Türkei zu schauen, was da sich tut. Also zum einen, ich bezweifle, dass Präsident Erdogan Islam und Moderne verbinden möchte. Was seine Ziele und Absichten angeht, müssen wir, glaube ich, ein anderes Mal besprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema für sich.
Führt zu weit.
Nicht alles, was mit Religion begründet wird, ist tatsächlich auch religiös, würde ich sagen. Nach den Parlamentswahlen vom letzten Monat scheinen die Entwicklungen in der Türkei, glaube ich, jetzt in eine richtige Richtung zu gehen. Und eine bestimmte Entwicklung auch in der Gesellschaft, die vom Präsident Erdogan und von seinen Mitstreitern intendiert war, ist gestoppt. Und ich finde das positiv, dass die türkische Gesellschaft in ihrer religiösen und ethnischen Pluralität auch im Parlament jetzt vertreten ist. Wir haben seit 50 Jahren zum ersten Mal, dass jetzt zwei Christen im Parlament sind. Einer davon war schon in der letzten Legislaturperiode dabei. Wir haben eine E7 im Parlament und das ist schon mal eine gute Entwicklung. Also die Türkei kann sich, glaube ich, ab jetzt nur in eine positive Richtung entwickeln und ich freue mich, dass es so kommen wird. Ich fühle mich auch in Deutschland sehr wohl heimisch. Also Deutschland ist auch meine Heimat geworden.
2015 jährte sich zum 100. Mal der Völkermord an den Armeniern und anderer christlicher Minderheiten in der Türkei. Der Begriff Völkermord wird ja von der Türkei bestritten. Hat diese Debatte über dieses Thema eigentlich den christlich-islamischen Dialog in der Türkei gefördert oder hat er ihn eher behindert aus Ihrer Sicht?
Also ich sehe jetzt nicht, dass dieses Thema Genozid an den Armenier im christlich-islamischen Dialog in der Türkei sehr stark thematisiert wurde. Sicherlich die armenische Kirche in der Türkei kann von den Erfahrungen in der Türkei sehr viel erzählen, aber ich sehe nicht, dass bei den anderen christlichen Gruppierungen, jetzt konkret beim katholisch-islamischen Gesprächen, dass es jetzt eine Rolle gespielt hat, beziehungsweise es gibt nicht so viele Gesprächsinitiativen, Dialoginitiativen in der Türkei und die es gibt, wie gesagt, wenn ich jetzt mich zu erinnern versuche, was die letzten Themen in den letzten Jahren waren, also Genozid an die Armenier war gar keine Frage, jetzt jedenfalls war kein Thema in den Gesprächen. Das ist ein Tabu innerhalb der türkischen Gesellschaft. Darüber zu reden, braucht viel Mut und es ist nicht so leicht, in einem Klima darüber zu sprechen, die auch sofort Sanktionen auf sich ziehen könnte. Und deswegen ist auch für christlich-islamischer Dialog das Thema nicht ein erstes Thema, das man auf der Agenda hat, sondern eher unterschwellig, würde ich sagen.
Ist der Dialog in arabischen Staaten, also in den Kernländern des Islam, eigentlich generell schwieriger als in Ländern, wohin er erst später gelangte?
Den Eindruck kann man haben und das ist auch berechtigt, wenn wir zum Beispiel auf Saudi-Arabien schauen. Das ist immer ein Paradebeispiel für Nicht-Toleranz unter muslimischer Herrschaft. In Saudi-Arabien gibt es ja über 1 Million katholische bzw. christliche Gastarbeiter, die überhaupt keine Rechte haben. Und dort können sie weder von einem christlich-islamischen Dialog sprechen, noch von irgendetwas, was nicht wahhabitisch-islamisch ist. Also es ist eine ganz spezielle Situation, deswegen vom interreligiösen Dialog keine Spur. Andere Länder, wo der Islam, wie Sie sagen, später gekommen ist, da ist entspannter, vor allem im Nahen Osten, wo seit Jahrhunderten Christen und Muslime zusammenleben. Ich denke an Libanon, ich denke an Jordanien, aber auch an Syrien. Bevor diese schrecklichen Entwicklungen kamen, gab es Dialoginitiativen und auch Dialogbemühungen, die von beiden Seiten ausgegangen sind. Daher der Eindruck stimmt, der Islam bzw. die Muslime, die nicht in einem im Kernland sozusagen leben, sind doch dem Empfinden nach toleranter.
Aber wie setzt man jetzt in einem Land, wo Christen nur die Minderheit stellen, beim Dialog konkret an? Also das Zweite Vatikanum sagt ja beispielsweise mit seinen Aussagen über den Islam, man teile den Glauben an den alleinigen Gott, auch die Verehrung Jesu als Prophet, und die Erwartung des Endgerichts, da gäbe es also gewisse Parallelen zum Christentum. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Ansatz, dass Christen nicht nur als Ungläubige angesehen werden?
Also ich verstehe die Erklärungen bzw. Aussagen des Konzils bezüglich der muslimischen Glaube so, dass die Konzilsväter erstmal eine Brücke schlagen wollten zu den Muslimen hin und einfach die Gemeinsamkeiten betonen wollten, damit wir von dem geschichtlichen Last sozusagen durch die Jahrhunderte dieser Auseinandersetzung wegkommen und schauen, wo wir als Menschen, als gläubige Menschen erstmal Gemeinsamkeiten haben, wobei die Konzilsväter auch die Unterschiede nicht verschwiegen haben, sondern auch in den Dokumenten auch festgehalten haben, dass zwischen Christen und Muslimen ein Dissens besteht, was die Stellung Jesu angeht. Und das wurde ganz klar auch betont. Aber es gibt Gemeinsamkeiten, wie Sie auch erwähnt haben. Wir haben einen gemeinsamen Schöpfergott-Glauben. Und es gilt erstmal, das zu realisieren, zu sehen, was das überhaupt bedeutet. Und von dort aus als Menschen uns für Wohle anderer Menschen, für unsere Mitmenschen zu engagieren. Und deswegen finde ich den Ansatz des Konzils erstmal Positives hervorzuheben und zu ermutigen, dass wir vorankommen, dass wir nicht stehen bleiben in den geschichtlichen Konflikten. Und wir haben jetzt ein 50-jähriges Geschichte, dass das Zweite Vatikanische Konzil das wichtige Dokument Nostra Aetate verabschiedet hat. Und darin heißt es in einem Absatz, dass die Christen den Dialog mit Klugheit und Liebe führen. Und ich meine, dass es ein gutes Motto ist, genauso den Dialog heute auch voranzuführen.
Das sind theologische Fragen. Wie wichtig ist das persönliche Zeugnis der Christen eben für den Dialog mit dem Islam?
Die Dialoghaltung der katholischen Kirche macht deutlich, dass wir auch Ebenen im Dialog unterscheiden, und zwar vier Ebenen, dass wir sagen, es gibt einen Dialog des Lebens, ist ein Dialog des Handelns, ein Dialog des pastoralen Austauschs, also auch über das spirituelle Leben, und ein Dialog der Theologen. Und in den drei Bereichen, wenn ich jetzt Dialog den Theologen ausklammere, da kann jeder Christ seinen Teil dazu beitragen. Eben wenn wir am Arbeitsplatz mit Menschen muslimischen Glaubens zusammenarbeiten, da müssen wir auch miteinander auch friedlich auskommen. Das ist eben Dialog des Lebens. Wenn wir Freundschaften schließen und sagen, wir engagieren uns in einem Stadtteil, wo wir zusammenleben, für die sozialen Probleme, dann haben wir ein Feld des Dialogs des Handelns betreten. Und wenn wir über das Zusammengemachte reflektieren und auch einander erklären, warum wir das gemacht haben, aus welcher religiösen Motivation heraus, kommen wir auch ins Gespräch über unsere eigene Spiritualität. Und so können wir füreinander bereichernd sein. Und da glaube ich, und ich bin davon überzeugt, dass auch jeder Christ seinen Teil dazu beitragen kann. Und so müssen wir auch einander nicht überfordern, sondern da können wir tatsächlich auch einen Dialog miteinander führen.
Der Islamische Staat und Boko Haram, das sind nur zwei Beispiele für eine Radikalisierung innerhalb des Islam. Aber selbst in Indonesien, dem größten islamischen Staat der Welt, der lange Zeit also etwas wie ein Beispielland für einen toleranten Islam galt, da gab es in der jüngsten Vergangenheit Radikalisierungstendenzen. Wie ist dieser Radikalisierungshang im Islam in den letzten Jahren zu erklären?
Ja, also ich glaube, schaut man in den Konfliktherden, die Sie auch vorher genannt haben, genau hin, sieht man, dass oft die Religion bzw. die Heterogenität der Religionen nicht in erster Linie den Ausgangspunkt für Konflikte bilden, sondern es sind oft politische, ökonomische, aber auch ethnische Konflikte. Und sie bekommen, wenn da Probleme sind, dann eine religiöse Konnotation für die Begründung, aber auch für die Legitimation, wenn man Gewalt anwendet. Das zum einen. Und zum anderen müssen wir auch ein weiteres Faktum berücksichtigen. Wenn wir von islamischem Extremismus sprechen, nämlich eine bestimmte Lesart des Islam, dann müssen wir auch sehen, in diesen Konfliktherden, wo auch Einfluss von ausländischen Staaten herrscht. Also ich meine hier konkret Saudi-Arabien und die Golfstaaten, vor allem aber Saudi-Arabien, ein Land, das mit Petrodollars auf der ganzen Welt Moscheen baut und Imame und Prediger finanziert und durch Stipendien eben Studenten nach Saudi-Arabien lockt, dort sie ausbildet, eben in ihrer wahhabitischen Ideologie, eine sehr rückständige, würde ich sagen, Lesart, Verständnis vom Islam, vom Koran. Und diese Menschen gehen dann zurück in ihre Heimatländer und da fangen schon die Konflikte an. Also das müssen wir auch berücksichtigen. Und Indonesien ist ein Paradebeispiel dafür, dass dort ein Zusammenleben von verschiedenen Religionen und Kulturen möglich war, aber mit der Einfluss auch von außen, auch auf die örtliche muslimische Gemeinden oder Gemeinschaften dort, eben die Konflikte beginnen. Und das müssen wir, glaube ich, auch berücksichtigen. Wir haben auch in Europa solche Erfahrungen, also aus Bosnien zum Beispiel wird gesagt, dass diese tolerant gelebte Islam langsam Probleme bekommt sozusagen, weil eben Einfluss von Saudi-Arabien auch auf bestimmte Gemeinden oder Imamen durch eben viel Geld auch langsam zu Problemen führt. Wir haben in Deutschland auch eine Akademie, die von Saudi-Arabien finanziert ist, also eine Schule in Bonn, Fachakademie. Die Einwohner in diesem Stadtteil können auch ein Lied davon singen, wie die Wirkung dieser Einrichtung dort negativ ausfällt.
Und was wäre aus Ihrer Sicht die Lösung dieses Problems? Müsste man mehr Druck ausüben auf Länder wie Saudi-Arabien, eben diese Gruppen nicht zu unterstützen? Oder bedarf es vielmehr nicht einer Reformation des Islam, also dass man in dem Sinne verstanden, dass man die moderaten Kräfte innerhalb des Islam auch mehr unterstützt?
Ich denke, zweierlei benötigt es. Einmal natürlich die internationale Gemeinschaft muss diese Zusammenhänge sehen und entsprechend auch handeln. Es werden ja für alles mögliche Sanktionen verhängt. Das wäre jetzt in dieser Kategorie auch Saudi-Arabien zu sehen und dort auch einen Druck auf die Herrscherhaus zu üben. Das wäre ein Weg. Anderer Weg sehe ich zum Beispiel wie in Deutschland, wie man hier islamische theologische Zentren eingerichtet hat an deutschen Universitäten, wo Muslime über ihre Religion denken und forschen und auch lehren und so eine gewisse Wissenschaftlichkeit dem Ganzen bekommt, dass man auch aufklären kann. Und wenn hier in Deutschland sich ein Islamverständnis entwickelt, das die hiesige Kontexte berücksichtigt und die Lebenssituation der Menschen, also konkret auch der muslimischen Menschen mit ihren Herausforderungen, was die moderne Welt angeht, das alles hilft dabei, moderat zu wirken, dass auch die bestimmten Tendenzen in eine Religion zurückgefahren werden und auch, wenn wir mit diesen Begriffen operieren, dass eine Reform eintreten kann. So sehe ich zwei Wege, die aber Hand in Hand, glaube ich, gehen müssen. Und es ist letztendlich Aufgabe der Muslime, wenn sie bestimmte Bereiche in ihrer Religion reformieren wollen, das auch in Angriff zu nehmen. Klar, als Außenstehende können wir auf das eine oder andere hinweisen und auch Wünsche äußern sozusagen.
Kehren wir gegen Ende unseres Gespräches zurück nach Deutschland. Sie stammen aus der Türkei, Sie kennen die Mentalität der Muslime. Wie kann denn ein ganz gewöhnlicher Christ hier in Deutschland sinnvoll Dialog praktizieren, wie zum Beispiel auf Muslime zugehen?
Ich denke, es hilft erstmal im eigenen Glauben festzustehen und da erstmal sicher zu sein. Und wenn ich in meinem eigenen Glauben fest verankert bin, habe ich keine Scheu, auch auf andere zuzugehen, auch auf Muslime zuzugehen und mit ihnen auch über Glaubensfragen zu sprechen. Und so eine Offenheit an den Tag zu legen, die auch sehr nützlich ist, dass wir miteinander friedlich auskommen können. Und von da aus auch über die Schönheit oder über die schönen Seiten meine Religion zu sprechen und auch mit Muslimen darüber zu sprechen, wie wir uns in diese Gesellschaft einbringen können und so Brücken zu schlagen zu den anderen, ohne jetzt große theologische Expertin zu sein im Islam oder eben im eigenen Religion, aber in eine gewisse Offenheit und Sicherheit in eigene religiöse Tradition. Ich denke, das hilft, dass wir mit Muslimen gut miteinander leben können, aber auch einen Dialog praktizieren können.
Herr Dr. Güzel-Mansur, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war Weltkirche aktuell über Chancen und Grenzen des christlich-islamischen Dialogs. Haben wir heute gesprochen mit Dr. Timo Güsel-Mansur, dem Geschäftsführer der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle, einer Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Und diese Institution hat eine interessante Internetseite unter www.cibedo.de, Cibedo geschrieben C-I-B-E-D-O. Finden Sie viele Hinweise zu wichtigen Publikationen, Buchempfehlungen, auch Links zu anderen Institutionen und auch wichtige Dokumente zum Thema. Und Sie können auch sich in einem Newsletter eintragen lassen. Auch Kirche in Not informiert über dieses Thema. Sie können kostenlos einen Glaubenskompass Islam bestellen, um sich besser bei dieser Religion auszukennen. Und es gibt auch ganz neu eine 8-teilige TV-Reihe über den Islam mit dem Vatikan-Experten Pater Samir Khalil Samir. Auch diese können Sie unentgeltlich bestellen beim Hilfswerk. Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen eine frohe und gesegnete Zeit.